This Could Be Heaven, wir haben es eben schon gehört, ist unsere neue Themenreihe. Und wir haben, weiß ich, wer es mitgekriegt hat, vorher schon das legendäre Lied von Queen, This Could Be Heaven, gehört. Es geht um den Himmel, aber so wie das im Englischen deutlich wird, es geht nicht um den blauen oder gerade weiß-grauen Himmel da oben, sondern es geht um den Himmel, den wir nicht sehen können. Also sonst würde es ja heißen, This Could Be Sky, aber es heißt, This Could Be Heaven. Und dieses Wort Heaven, Himmel, meint den Ort, wo Gott ist, den Bereich, wo er das Sagen hat, dort, wo er regiert. Himmel ist quasi, könnte man sagen, der Herrschaftsbereich Gottes, wobei wir dann gleich wieder aufpassen müssen, weil das Wort Herrschaft hört sich in unseren Ohren immer sehr negativ an. Aber wenn es um Herrschaftsbereich Gottes geht, dann meint es den Ort, an dem es nur Gutes gibt, weil Gott die Güte in Person ist. Also Gott hat nur gute Absichten, hat nur Gutes vor. Himmel ist also der Bereich, in dem der gute, der endlos gute Gott regiert. Seine gute Herrschaft hat Platz im Himmel. Und über diesen Himmel hat Jesus sehr viel gesagt. Und deswegen ist auch diese Themenreihe die nächsten 4 Male, also heute und dann noch 3 Mal, This Could Be Heaven. Und weil wir nicht gleich verraten wollten, worum es geht, haben wir dann die Themen immer nicht das Himmelreich ist revolutionär genannt, sondern das Königreich. Weil in der Bibel manchmal auch nicht Himmelreich, sondern Königreich Gottes gebraucht wird. Heute heißt es, das Königreich ist revolutionär. Und wenn Jesus über das Himmelreich geredet hat, dann war ihm wichtig zu sagen, das Himmelreich ist auf diese Welt gekommen. Also man könnte ja denken, der Himmel irgendwo, wo wir ihn nicht sehen können, vielleicht in irgendwelchen Gedanken, spinnerte Ideen von irgendjemanden. Aber Jesus war es wichtig zu sagen, der Himmel existiert nicht nur in den Köpfen von irgendwelchen Personen, sondern der Himmel ist auf die Welt gekommen. Und Jesus hat das deswegen sagen können, weil er selber Gott war. Das heißt, mit Jesus ist Gott selbst inklusive seinem Herrschaftsbereich zu uns Menschen auf die Erde gekommen. Also Gottes Herrschaft ist quasi in unsere Welt hineingebrochen, könnte man sagen. Das ist jetzt mal so die Theorie, um die es heute und die nächsten 3 Mal geht. Aber die praktische Frage wäre ja, hallo, das Himmelreich hier auf der Welt, was bedeutet es? Was hat das früher bedeutet? Was bedeutet das für uns? Also ich meine, wo auf unserer Welt, wo es ja leider sehr viel Böses gibt, ist dieser Herrschaftsbereich Gottes real? Wo sehen wir die Herrschaft des endlos guten Gottes auf unserer Welt oder im alltäglichen Leben? Und wenn es stimmt, dass der Himmel auf die Erde gekommen ist, was verändert das dann in unserem Alltag, in unserer Welt, hier in Augsburg? Das sind grob die Fragen, um die es heute und die nächsten 3 Mal gehen wird. Und heute heißt es eben, das Königreich ist revolutionär. Und ich lese dazu ein paar Sätze aus der Bibel. Allerdings habe ich jetzt die Bibel vergessen. Genau. Ich lese es von der Leinwand vor, das ist dann am einfachsten, genau. Also Jesus hat gesagt, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Senfkorn, das auf ein Feld gesät wird. Es ist der kleinste Same, den es gibt, aber wenn er aufgeht und wächst, wird er größer als alle anderen Sträucher. Ja, er wird zu einem Baum, in dessen Zweigen die Vögel ihre Nester bauen. Also das Himmelreich ist wie ein Senfkorn. Und um es gleich zu sagen, um gleich Missverständnisse hier vorzubeugen, das, was Jesus hier sagt, ist nicht im wissenschaftlich-botanischen Sinne irgendwie korrekt und auch gemeint. Also wer sich ein bisschen in der Botanik, in der Pflanzenkunde auskennt, der wird gleich 2 Fehler merken. Erstens, ein Senfkorn, das heißt ein Senfsame, ist nicht der kleinste Same, den es gibt. Und zweitens, eine Senfpflanze wird nicht wirklich groß. Also die ist so ähnlich groß wie eine Rapspflanze. Ich habe mal ein bisschen bei Wikipedia nachgeschaut und da gibt es einmal den weißen Senf links und den schwarzen Senf. Der schwarze Senf ist etwas kleiner noch Und die Senfkörner sind zwar relativ klein, also man sieht es hier nicht genau, unten ist so eine Skala, etwas größer als 1 Millimeter, und trotzdem gibt es noch kleinere Samen. Und wenn man jetzt weiterschaut, wie das dann aussieht, wenn es mal wächst, dann sind das solche Pflanzen, die aussehen wie der Raps, so ähnlich. Also da können keine Vögel irgendwie Nester bauen oder so. Aber Jesus hat auch gar nicht von diesen Senfkörnern, von dieser Senfsaat geredet. Es gibt nämlich noch eine Pflanze, die man Senfbaum nennt. Das heißt, der Name, der heute öfters verwendet wird, ist Zahnbürstenbaum. Und zwar liegt es daran, das ist so ein großer Baum, weil man nämlich die Knospen, die Wurzeln und die Zweige dieses Baums zur Zahnpflege verwendet hat. Wer sich noch ein bisschen mehr dazu informieren will, kann das gerne bei Wikipedia alles nachlesen. Und man nennt diesen Baum oder hat ihn traditionell auch Senfbaum genannt. Und von dieser Pflanze redet Jesus. Die passt viel besser, weil erstens wird diese Pflanze ungefähr, also bis zu 6 Metern groß. Da können wirklich Vögel ihre Nester bauen. Und zweitens ist der Same relativ klein. Er ist etwas größer als ein Senfsame, den wir kennen. Aber als Jesus gelebt hat, war es der kleinste in der Landwirtschaft benutzte Samen. Also wie gesagt, Jesus geht es hier nicht um wissenschaftliche Korrektheit in der Botanik, sondern die Menschen wussten damals, also ein Landwirt, das ist der kleinste Same, den man braucht. Und deswegen sagte Jesus, der Senfbaumsame ist der kleinste Same, den es gibt. Aber wenn er aufgeht und wächst, wird er größer als alle anderen Sträucher. Ja, er wird zu einem Baum, in dessen Zweige die Vögel ihre Nester bauen. Also soweit mal dieser Botanik-Exkurs, dass man auch nicht irgendwie denkt, der Jesus hat ja irgendwie komische Sachen gesagt. Aber es geht ja nicht an sich um Pflanzenkunde, sondern es geht um das, was Jesus hier inhaltlich sagen wollte. Er sagt, das Himmelreich, also der Herrschaftsbereich Gottes, ist wie ein kleiner Same, den man kaum sieht, den man nicht wahrnimmt, wenn er am Boden liegt. Aber wenn er wächst und zunimmt, dann wird er riesig groß, wie ein großer Baum. So ist das mit Gottes Reich, so ist das mit dem Himmelreich, unübersehbar. Das heißt, das, was Gott in dieser Welt tut, fängt klein an, unscheinbar an. Die Tatsache, dass Gott und sein Herrschaftsbereich hier ist, ist vielleicht erstmal unsichtbar. Man merkt das nicht. Es gibt viele Menschen, die würden sagen, Gott ist überhaupt nicht da. Aber eines Tages wird es so groß, dass es deutlich wird, dass man es sehen kann. Es wird wie ein Baum sein, steht hier, ein starker Baum. Und es wird noch mehr gesagt, die Vögel und andere Tiere finden Schutz in dem Baum. Das heißt, Gottes Herrschaft wird nicht nur sich selbst dienen. Also Gott wird nicht für sich selber da sein, sondern das Reich Gottes wird für unsere Welt relevant sein. Menschen, egal ob sie an Gott glauben oder nicht, werden davon profitieren, dass das Reich Gottes da ist. Es macht einen Unterschied, ob Gottes Herrschaft da ist oder nicht. Und das, obwohl sie am Anfang so klein, also dieser Same oder diese Herrschaft so klein ist in unserer Welt, dass das kaum jemand wahrnimmt. Ich versuche es nochmal mit einem Satz zu sagen, was Jesus sagen wollte. Das, was Gott tut, fängt klein an, aber es wird zu einem unübersehbaren, großen Ding in der Welt und es wird unsere Welt verändern. Also so wie eine kleine Zelle, wie ein kleiner Organismus, der lebt. Ich meine, allein schon, dass ein mini-mikrokleiner Organismus lebt, ist ja schon ein Wunder. Aber dass er große Dinge bewirken kann. Was kann Bakterien alles machen? Positiv wie negativ, aber wenn man es gut gebraucht. Und deswegen nochmal dieser Videoclip von vorher, This Could Be Heaven, den der Peter freundlicherweise zusammengeschnitten hat, wo eben zu diesem Lied This Could Be Heaven, das Himmelreich ist wie so ein kleiner Mikroorganismus. Genau, vielleicht einfach mal bis da. In der letzten Woche oder in den letzten 2 Wochen ist ja das Wattmeer zu einem, ich weiß gar nicht genau, was das jetzt genau ist, also zu einem schützenswerten Bereich, also zu einem ganz unglaublichen Naturphänomen nicht befördert worden, sondern man hat quasi festgelegt, das muss man schützen, und zwar deswegen, auf einem Quadratmeter Watt sind mehr Einwohner als in Hamburg. solche Mikroorganismen, die wichtig sind für unsere Welt. Wenn das Erdmeer nicht da wäre, würde unsere Welt vermutlich ganz anders ausschauen. Da würden viele andere Tiere, die ganze Natur würde darunter leiden. Ich will jetzt versuchen, diese Tatsache oder das, was ich gesagt habe, das Himmelreich so klein wie ein Mikroorganismus, wie ein kleiner Same, aber wird riesig groß und wird relevant für unsere Welt, das möchte ich nur anhand von Beispielen erklären. Und ich hoffe, dass diese Beispiele zu deinem Leben Kontakt finden oder dass du merkst, das hat was mit mir zu tun. Also in der Geschichte waren ja nicht unbedingt die großen Könige und Herrscher die die Welt nachhaltig verändert haben. Es waren fast immer unscheinbare Menschen. Es waren arme, verachtete Menschen, die unserer Welt gut getan haben, damit sie ein neues Gesicht bekommt. Also in der Geschichte vom Israel, vor vielen Hunderten von Jahren. Der bedeutendste König in dieser Geschichte von Israel, der bis heute von Juden geehrt wird, das ist kein Mensch aus einer adligen Familie gewesen. Er war kein Fürstensohn, kein Königskind. Er war ein einfacher Schäfer. Zudem war er der Jüngste in seiner Familie. Er hatte viele gut aussehende, durchtrainierte, gut ausgebildete Brüder. Aber keiner von diesen Brüdern aus der Familie sollte König werden, sondern der jüngste Bruder, der für die Familie die Schafe gehütet hat. Ja, der Kleine halt, ne? Dieser Nichtsnutz quasi in der Familie oder das schwarze Schaf oder wie man auch sagen würde, er hieß David. Und nach seiner Zeit als Schäfer ist er ganz klein im Königspalast als Musiker eingestiegen, weil er recht gut Musik machen konnte. Und Gott hatte einen Plan für ihn. Er sollte das Land Israel, das damals in einer ganz schweren Krise, in einem desolaten Zustand war, da rausholen. Er sollte es zukunftsmäßig fähig machen, stabilisieren. Und genauso ist es gekommen. David wurde der bedeutendste König in der Geschichte von Israel. Das ist ein Beispiel aus der Geschichte. Ein Beispiel aus der heutigen Zeit, oder beziehungsweise was näher an der heutigen Zeit dran ist. Ich lese das mal vor. Ein schottischer Bauer namens Fleming hat früher einmal dem Sohn eines Adligen das Leben gerettet, der im Moor am Versinken war. Am nächsten Tag kam der Vater des Jungs auf den Bauernhof und wollte den Bauern für seinen Einsatz belohnen. Aber der Bauer wollte die Belohnung nicht annehmen. Als sich die beiden unterhielten, kam der Sohn des Bauern zur Tür herein. Da sagte der Adlige: Ich werde aus Dankbarkeit, weil du meinen Sohn gerettet hast, deinem Sohn dieselbe Ausbildung ermöglichen wie meinem Sohn. Der Bauer ließ sich dann darauf ein. Und so besuchte der Sohn des Bauern die besten Schulen und machte schließlich an der medizinischen Fakultät des St. Mary's Hospital in London seinen Abschluss. Vermutlich hast du noch nie etwas von dem Bauern Fleming gehört. Aber vielleicht kennst du den Namen seines Sohnes. Sir Alexander Fleming, das war der Mann, der die Wundermedizin Penicillin erfunden hat, wodurch Millionen von Menschen das Leben gerettet wurde. Ein Bauernsohn. Aber die Geschichte geht noch weiter. Als viele Jahre später der Sohn des Adligen eine Lungenentzündung bekam, hat ihm Penicillin das Leben gerettet. Und wie hieß dieser Sohn des Adligen? Der also aus dem Moor gerettet wurde und dann nachher nochmal das Penicillin sein Leben gerettet hat. Er hieß Lord Randolph Churchill und dessen Sohn hieß Winston Churchill. Und dieser Churchill, das war der Churchill, der mit den Alliierten zusammen dem Hitler-Terror hier in Deutschland ein Ende gesetzt hat. Ein kleiner Bauernsohn, so schreibt Gott Geschichte. Er braucht so einen kleinen, unbedeutenden Bauernsohn, um die Welt zu verändern. Und das alles nur, weil dieser Landwirt die Größe hatte, dem Sohn eines Adligen zu helfen. Er hätte ihn auch verrecken lassen können. Also damals waren die Verhältnisse so, dass man da durchaus sagen könnte, komm, es merkt keiner, lass ihn doch da verrecken. Und wer weiß, wie oft ich schon oder du schon gestorben, wie oft wir schon gestorben wären, wenn es Penicillin oder Antibiotikum nicht geben würde. Ganz klein fängt es an, aber es hat eine große Auswirkung. Aber nicht nur in der Weltgeschichte fängt das Reich Gottes im Kleinen an, sondern auch in den Bereichen, die später mal nicht in der profanen Geschichte steht, also dass man nicht in der Schule lernt. Zum Beispiel nimm die ersten 12 Schüler von Jesus. Also es waren natürlich nicht nur die 12, da gehörten noch ein paar Frauen dazu. Aber es war eine kleine Community von Menschen, aber mit einem großen Einfluss bis heute. Diese wenigen Männer und Frauen haben einfach angefangen, das, was sie von Jesus wussten, was sie von Jesus gelernt hatten, anderen Bekannten weiterzusagen. Und so haben sie immer mehr Menschen begeistern können, dass Menschen angefangen haben, an diesen Jesus zu glauben, dass Menschen angefangen haben, dem Beispiel von Jesus in ihrem Leben zu folgen. Das war allerdings damals nicht ganz so einfach, weil diese Schüler von Jesus und die Leute, die dazugekommen sind, wurden massiv unterdrückt und verfolgt. Man versuchte ihnen zu verbieten, an Jesus zu glauben oder das zu sagen, was Jesus gesagt hat, von Jesus zu erzählen. Aber diese Schüler von Jesus haben sich davon nicht einschüchtern lassen. Obwohl sogar manche von ihnen für ihren Glauben ins Gefängnis kamen, obwohl sogar manche für ihren Glauben hingerichtet wurden, haben sie weiter von Jesus erzählt. Und immer mehr Menschen, zum Teil im Untergrund, haben sich zu dieser Community dazugestellt und haben gesagt, da wollen wir dazugehören, das glauben wir auch. Dieser Jesus, den finden wir faszinierend, der lebt heute, wir erleben ihn. Das war vor ungefähr 2000 Jahren im Römischen Reich. Nach außen hin hat sich die Situation ungefähr 300 Jahre fast gar nicht verändert. Der christliche Glaube war bis 300 Jahre nach Christus bei der Todesstrafe verboten. Man konnte nur im Untergrund verdeckt an Jesus glauben. Aber 300 Jahre später gab es so viele Christen im Römischen Reich, dass der Kaiser Konstantin daran nicht einfach vorbei konnte. Und er hat in seiner Mailänder Vereinbarung 313 nach Christus im ganzen Römischen Reich die Religionsfreiheit eingeführt, um diese jahrelange Unterdrückung der Christen zu beenden. 12 Menschen oder ein paar mehr, eine kleine Community, die unheimlich viel im Römischen Reich bewirkt hat, sodass 300 Jahre später das Reich komplett auf den Kopf gestellt wurde. Ich will nicht verheimlichen, dass im Anschluss an Konstantin das Christentum viele Jahrhunderte hindurch viel Böses getan hat, dass da mehr Böses als Gutes passiert ist, leider. Das Christentum mehr mit Machtpolitik zu tun hatte als mit Glauben an Jesus. Aber ohne die 12 Schüler von Jesus am Anfang gäbe es uns heute nicht. Wir würden nicht über Jesus reden, wir würden nichts von ihm wissen. Und es hätte auch nicht diese Religionsfreiheit bei Konstantin gegeben. Diese kleine Community hatte also diesen großen Einfluss. Wieder aus der Geschichte ein Beispiel war das. Jetzt ein Beispiel von heute. In China gibt es bis heute keine Religionsfreiheit. Wer Christ sein will in China, muss sich vom Staat registrieren lassen. Und laut offiziellen staatlichen Angaben gibt es in der vom chinesischen Staat zugelassenen registrierten Kirche ungefähr 18 Millionen Christen. Also es gibt eine zugelassene Kirche in China, 18 Millionen Christen. Aber wer sich mit dem Thema Christen und China beschäftigt, der wird sehr schnell feststellen, dass das nur die offiziellen Angaben sind. Die meisten Menschen, die in China dem Beispiel von Jesus folgen und an Jesus glauben, treffen sich in kleinen Communities in ihrer Wohnung. Unregistriert. Und auch da gilt, diese kleine Community hat eine wahnsinnige Durchschlagskraft, einen wahnsinnigen Einfluss. Inoffiziell gibt es nämlich nicht etwa 18 Millionen Christen, sondern 130 Millionen Christen, von denen 80% ungefähr im Untergrund leben. Und diese Menschen prägen China. Also die Regierung hat richtig Angst vor denen, sonst würden die das nicht unterdrücken. Und es gibt kein Land auf dieser Welt, in der jedes Jahr mehr Leute anfangen, an Jesus zu glauben, als in China. Eine Community, die sich unglaublich schnell ausbreitet und wo ständig Leute dazukommen und sagen, hey, ich will auch an Jesus glauben. Wahnsinn. Das hat Relevanz für mein Leben. Das hilft mir im Alltag. Ich habe mir gedacht, das macht uns hoffentlich Mut. Wir haben im Projekt X im Herbst relativ klein angefangen. Also wenn so ein kleines Team, wenn es so klein anfängt, so unglaublichen Einfluss haben kann, was kann noch in Augsburg alles passieren? Also ich denke nicht nur an uns, ich denke auch an andere Leute, die an Jesus glauben, aber warum nicht einfach sich selber mal Mut machen und sagen, okay, wir haben klein angefangen, wir sehen, was Gott damit noch alles vorhat. Ich will noch einen Bereich nennen, und zwar soziales Engagement. Früher im Römischen Reich gab es kaum so etwas wie ein soziales Netz. Also Kranke, Schwache, Behinderte wurden nicht etwa vom sozialen Netz in der Gesellschaft aufgefangen, sondern entweder man hatte Familien, die einem geholfen hat, oder man hatte sie nicht. Dann saß man auf der Straße oder ist verhungert. Die 12 Schüler von Jesus und ihre Freunde haben sehr bald erkannt, dass es ihre Aufgabe ist, so wie Jesus sich um kranke und schwache Menschen zu kümmern. Und dafür waren die ersten Christen bekannt. Man wusste, wenn du zu diesen Menschen gehst, dann wird dir geholfen. Wenn niemand dir helfen will, dann geh zu den Christen und die helfen dir. Und so ist es in der ganzen Kirchengeschichte, also 2000 Jahre gewesen, die allermeisten sozialen Einrichtungen auf unserem Globus sind von Menschen gegründet worden, die bewusst an Jesus glauben, die bewusst versucht haben, dem Beispiel von Jesus zu folgen. Und das gilt nicht nur für unsere westliche Welt, sondern geh einfach mal in die Drittweltländer, geh mal in muslimische Länder und schau dir die sozialen Einrichtungen an. Die allermeisten sind von Christen gegründet worden. 12 Menschen und ihre Freunde haben die Welt revolutioniert. Fast 2000 Jahre später wird in den USA ein Bill in einer armen Familie geboren. Bill war gerade 14 Jahre alt, als seine Mutter ihn eines Tages wie so oft zum Einkaufen mitnimmt. An einer Ecke setzen sich beide hin, kurz zum Durchschnaufen. Seine Mutter sagt ihm, hey, bleib kurz sitzen, ich besorg was. Warte, bis ich wiederkomme. Bill gehorcht ihr und wartet. Er wartet lang. Er wartet Stunden. Er wartet Tage. 3 Tage lang hat Bill gewartet und seine Mutter ist nie wieder gekommen. Nach 3 Tagen ist ein fremder Mann zu ihm gekommen, hat ihn mit nach Hause genommen. Der kleine, ausgestoßene Bill. Was sollte aus diesem Jungen werden? Kleiner, unbedeutender, bettelarmer Bill. Wenige Tage später nimmt der Mann diesen Bill mit auf ein Feriencamp für Teenager und dort hört Bill zum ersten Mal von Jesus, dass Jesus für ihn eine Zukunft hat, für ihn, ausgestoßenen kleinen Bill. Dort hört er, dass Jesus ihn liebt, dass er für Jesus wichtig, wertvoll ist. Dass Jesus ihn annimmt, so wie ihn ist, so wie er ist, obwohl seine Eltern ihn ausgestoßen haben. Und das hat sein Leben revolutioniert. 47 Jahre später, heute, leitet Bill Wilson, so heißt er, ein Kinderhilfswerk, das weltweit sich um Kinder aus sozialen Randgruppen kümmert. Kinder mit Drogenproblemen, AIDS-Problemen, Kinder, die kein Zuhause haben, die auf der Straße leben. Bill hat die Liebe von diesem fremden Mann so tief ins Herz aufgenommen, diese Liebe, wo er verstanden hat, das war Jesus und er will das jetzt weitergeben. Jede Woche betreut sein Hilfswerk 47.000 Kinder, davon 20.000 alleine in Brooklyn. Ein kleiner, unbedeutender Bill hat die Welt verändert bis heute. So ist Gottes Reich. Da fällt so ein kleines Licht in ein Herz und verändert alles. Aber ich habe mir gedacht, nicht nur in solchen großen Dingen wird das Königreich sichtbar und verändert mit revolutionärer Kraft, sondern auch in unserem persönlichen Alltag ist Gott und sein Herrschaftsbereich da und fängt ganz klein an. Das ist zum Beispiel ein Satz, ein Wort, das du hörst, ein Gedanke, der dich ganz tief trifft, dich nicht mehr loslässt und dich verändert. Also so redet Gott, zum Beispiel hier in der Church Zone, vielleicht für die, die in den Homezones sind, oder wenn du im Alltag mal in der Bibel liest und plötzlich spricht dich das an und wühlt dich auf und verändert dich. Vielleicht einfach in einem Gespräch mit jemandem, dass du merkst, hey, das sitzt tief, das verändert mich. Ich will an der Stelle mal von mir erzählen. Vor knapp einem halben Jahr war ich in der City Church in München. Das ist eine ganz ähnliche Kirche wie wir, wie das Projekt X. Und da hat der Pastor aus der City Church Würzburg gepredigt. Also in Würzburg gibt es auch so eine Kirche. Und diese Message, diese Predigt, die hat mich so tief verändert, wie ich glaube, noch keine andere Predigt mich verändert hat. Ich will mal versuchen, mit meinen Worten wiederzugeben, was er gesagt hat. Er hat gesagt, Jesus ist total anders wie wir Christen und wie unsere Kirchen. Also, Jesus hatte ganz hohe, radikale Maßstäbe. Und diese radikalen Maßstäbe hat er den Menschen gesagt. Damit hat er die Menschen konfrontiert. Die hat er ihnen ins Gesicht gesagt. Er hat ihnen gesagt, was richtig, was falsch ist. Er hat zum Beispiel so einen steilen Satz gesagt wie, wenn du eine Frau anschaust und in Gedanken mit ihr ins Bett hupfst, dann hast du schon die Ehe gebrochen. Es waren also echt steile Sätze. Und die damalige Kirche, also die damaligen Juden, gab ja noch keine Christen, die offiziell sozusagen die religiösen Führer waren, die haben Jesus für diese Aussagen gehasst. Aber gerade die Menschen, die laut den Aussagen von Jesus falsch gelebt haben, man hat sie mal Sünder genannt, Prostituierte, Zolleinnehmer, die also richtig massiv betrogen haben, Leute, die einen Haufen Probleme hatten, diese Menschen haben sich quasi von Jesus anziehen lassen. Die sind ihm hinterhergelaufen. Die sind in Massen zu ihm gekommen und wollten ihn hören. Und jetzt hat dieser Pastor von der City Church in Würzburg gesagt, und wir sind heute so anders. Wir haben auch hohe Maßstäbe, wir Christen, und wir sagen das auch. Und unsere Kirchen finden das richtig gut. Die finden das richtig toll, dass wir solche hohen Maßstäbe haben, dass wir den Leuten sagen, was richtig und falsch ist. Aber die Menschen, die laut unseren Aussagen falsch leben, die laufen vor uns weg. Die haben überhaupt keinen Bock auf uns Christen. Die fühlen sich irgendwie eingeengt, gerichtet von uns, schlecht gemacht. Das hat bei mir unglaublich tief gesessen, dass ich gefragt habe, was mache ich anders als Jesus? Warum hat Jesus solche hohen Maßstäbe haben können und die Leute sind zu ihm gekommen? Und wenn ich das sage, laufen die Leute weg. Warum? Was muss sich bei mir ändern? Seit einem halben Jahr treibt mich das um. Und ich träume davon, dass das Projekt X eine Kirche wird, die ist wie Jesus. Kennst du das, wenn Worte von Gott dich nicht mehr loslassen, ganz klein in dir anfangen und dann dich aufwühlen und verändern wollen? Ich will zum Schluss eine Geschichte von Billy vorlesen. Eine Geschichte, die zeigt, wie das Himmelreich ganz krass in unserem Herzen verändern kann. Ein Pastor aus den USA, der heißt Tony Campolo, hat das geschrieben und ich lese es vor. Er schreibt, es war in einem Sommercamp, in dem etwas mit dem 13-jährigen Bill passiert ist. Bill konnte nicht richtig laufen und sprechen. Er war behindert. Und als die Teens aus seiner Gruppe einen bestimmen sollten, der die Morgenandacht vor allen Teilnehmern dieses Camps halten sollte, da haben sie Bill ausgewählt. Aber er hatte anscheinend gar nichts dagegen. Er ist einfach nach vorne zum Rednerpult gehinkt und irgendwie haben ihn alle dabei belächelt und gekichert. Und alle haben sich gefragt, was passiert jetzt? Dann dauerte es eine Weile, bis er endlich zu stottern begann. Er sagte, Jesus liebt mich. Oh. Und ich liebe Jesus. Auf einmal herrschte eine überwältigende Stille. Und als ich in dem Raum umherschaute, habe ich nur Jungs gesehen, denen die Tränen über die Wangen gelaufen sind. Wir haben so viel versucht, um diese Kids zu erreichen, aber nichts hat funktioniert. Aber als ein Kind, das es echt schwer im Leben hatte, nach vorne ging und öffentlich sagte, dass es Jesus liebt, erst da hat sich wirklich alles verändert. Und er schreibt weiter, in meinem Job bin ich viel unterwegs und es erstaunt mich immer wieder, wie oft ich Leute treffe, die dann zu mir sagen, du wirst dich wahrscheinlich nicht an mich erinnern, Toni, aber ich habe auf dem Sommercamp, auf dem du mitgearbeitet hast, angefangen an Jesus zu glauben und mit ihm zu leben und seitdem versuche ich dem Beispiel von Jesus zu folgen. Und weißt du, was für mich der entscheidende Augenblick war? In so einem Fall brauche ich nie nachzufragen. Ich weiß immer die Antwort. Es war Billy. Das ist die Aussage von der Bibel. Ich habe da nochmal einen Bibelvers so rausgesucht, der da genau dazu passt. Gott hat sich, oh genau, das war der Vers, genau. Gott hat sich die aus menschlicher Sicht Törichten ausgesucht, um so die Klugen zu beschämen. Gott nahm sich der Schwachen dieser Welt an, um die Starken zu demütigen. Also die, die sich stark fühlen. Wer von Menschen geringschätzig behandelt wird, ja verachtet wird, Wer von Menschen geringschätzig behandelt, ja verachtet wird, wer bei ihnen nichts zählt, den will Gott für sich haben. So ist das Königreich Gottes. Es ist revolutionär. Es ist ganz anders wie die Reiche unserer Welt. Gott redet zu dir, zu mir, ein kleines, unscheinbares Wort, das wächst, das wird größer in deinem Herzen, in deinen Gedanken. Und dadurch wird es dich verändern und deine Familie verändern und deinen Freundeskreis verändern und deinen Arbeitsplatz verändern und unsere Stadt verändern. Gottes Herrschaft ist revolutionär. Sie stellt alles auf den Kopf. Und ich frage dich, was will Gott in deinem Leben verändern? Was ist das Senfkorn, was Gott in dein Herz reingeschmissen hat, damit es groß wird und unsere Welt verändert? Nimm diese Frage mit nach Hause. Was ist das Senfkorn, was Gott in dein Herz reinschmeißt, um dich zu verändern? Und Gott, du weißt es selber, was du in mein Herz geschmissen hast. Welchen Gedanken du in das Herz von jemand anders, der hier ist, hinein säst. Das ist gigantisch, dass du so revolutionär bist, dass du aus so kleinen Dingen sowas Großes machst. Hilf uns, dass wir diesen Samen nicht wegschmeißen, sondern wachsen lassen. Und ich bin sehr gespannt, was du in Augsburg noch vorhast. Wie dein Himmelreich, dein kleiner Same unsere Welt verändert. Und das wird so sein. Amen.